Dann darf ich euch begrüßen zu einem Shiur bei Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha ist eine Parasha mit sehr, sehr vielen Highlights. Und ich möchte versuchen, heute einen Aspekt besonders zu beleuchten, der nicht zu den Highlights gehört, weil dies ist ja auch noch da. Wir werden uns ein bisschen mit dem Lot und dem Krieg beschäftigen, wo Lot befreit wird. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen bei Parashat Lech Lecha, dass ein großes, großes Thema in dieser Parasha das Thema des Bundes ist. Also ich verweise darauf, dass das ein großes Thema in der Parasha ist. Und wer das nachhören will, der Shiur vom letzten Jahr ist auf unserer Website zum Nachhören. Da haben wir darüber gesprochen, dass sehr viel der Brit, der Bund, den Gott mit Abraham schließt, hier ein Thema ist. Aber wir wollen uns dieses Jahr eher mit dem Lot beschäftigen. Lot ist eine der Figuren, die so eine Nebenfigur sind. Und es geht uns ja öfter so bei der Lektüre der biblischen Geschichten, dass man diese Nebenfiguren so ein bisschen abwertet. Die sind so nicht so gut wie die Hauptpersonen. Also Lot ist eindeutig nicht so gut wie Abraham, das ist klar. Das ist am Schluss auch das, was rauskommt. Das ist so. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen ein schlechter Mensch ist. Und vielleicht ist gerade für Normalsterbliche, die jetzt irgendwie normale Menschen sind und Fehler machen, ist es ja auch interessant, sich gerade mit diesen Figuren ein bisschen zu beschäftigen, die es nicht geschafft haben, das Richtige zu machen. Was ist da schiefgegangen? Wieso? Ja? Wieso scheidet der Lot aus? Wir sind offensichtlich hier in diesem Prozess, wo es darum geht, wer wird diese Person oder wer werden diese Personen, es ist ja dann jedenfalls auch Abraham und Sarah, aber es könnten ja auch mehrere Familienmitglieder sein, wer werden diese Personen, die das Werk, das Gott hier will, tragen. Ja? Und wir haben den Abraham schon am Ende der letzten Parasha kennengelernt. Am Ende von Parashat Noach hatten wir die Familie von Terach und da sticht jetzt eben der Avram, heißt er zunächst einmal, hervor. Und in Parashat Lech Lecha beginnt die Parasha mit dem berühmten Satz, dass Hashem zu Avram sagt, Lech Lecha me'arzecha, umi mola de techa, umi bet avicha, el ha'arz asher ar'eka. Gehe du für dich, Lech Lecha ist ein bisschen schwer zu übersetzen, gehe für dich aus deinem Land und aus deinem Geburtshaus und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier ist auch dieses Motiv, das ist auch sehr bekannt, dass Gott zunächst einmal zu Abraham nicht sagt, wo er hingehen soll, sondern Abraham braucht hier dieses gewisse Gottvertrauen, dass er einmal sich auf den Weg macht und er wird schon sehen, wo es lang geht. In Wirklichkeit ist es ja so, dass wir am Ende der letzten Parascha gesehen haben, dass sich die Familie von Terach schon Richtung Knaan auf den Weg gemacht hat und dann in Haran hängen geblieben ist sozusagen. Aber die haben schon einmal das Ziel Knaan anvisiert und sind aber dann in Haran geblieben. Also eigentlich ist es ja gar nicht so spektakulär, dass dieser Abraham dann dort landen wird, wo die Familie schon einmal hingehen wollte. Nur der Unterschied jetzt ist, dass Abraham geht dorthin, wo Gott es ihm sagt. Und er weiß zunächst einmal nicht wo. Er landet dann in Knaan, das passt schon. Aber er landet nicht in Knaan, weil sein Vater das einmal beschlossen hat, sondern er landet in Knaan, weil Gott es ihm sagt. Das ist der Unterschied. Und wir wissen, Abraham tut das alles. Wir erfahren auch ziemlich am Anfang der Parascha, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre jung ist. Es gibt viele, viele Midrashim, die sich damit beschäftigen, warum Gott jetzt zu Abraham spricht. Was hat Abraham hier geleistet? Welchen Nachdenkprozess, welche Einsicht hatte er, dass Gott jetzt zu ihm spricht? Weil er ist ein älterer Herr mit Lebenserfahrung schon. Ich meine, wir wissen, er wird noch viel, viel älter, aber 75 ist ja nicht übel. Und er kommt dann in das Land Knaan. Abraham nimmt seine Frau Sarai. Ich bin jetzt am Anfang noch von Parashat Lech Lecha. Schauen wir das nur kurz durch, um den Kontext zu haben. Das ist in Kapitel 12. Und in Vers 5 von Kapitel 12 haben wir Vayikach Abraham et Sarai Ishto. Abraham nimmt seine Frau Sarai und den Lot. Ben Achiv, seinen Neffen Lot, Sohn des Bruders, das ist der Neffe, Ve et kol rechusham und all ihren Besitz, den sie in Haran erworben haben, und et hanefesh asher asu becharan. Da gibt es diesen berühmten Midrash, den Rashi zitiert. Was heißt das? Die Seelen, die sie in Haran gemacht haben. Wie macht man Seelen? Ja, eine einfache Art, den Text zu lesen, ist, das ist halt das Hauspersonal. Aber es steht in dieser komischen Formulierung, die Seelen, die sie gemacht haben. Und da setzt der Midrash ein und sagt, das sind jene Menschen, die im Haushalt von Abraham und Sarah, die Abraham und Sarah zum Monotheismus sozusagen konvertiert haben. Also Leute, die sich überzeugen haben lassen von Abraham und Sarah, dass es einen Gott gibt, die gehen jetzt mit, die sind irgendwie Teil seines Haushaltes. Abraham ist hier schon ein wohlhabender Mann, er wird noch reicher werden, aber ist hier schon ein wohlhabender Mann, der Hausgesinde und Hauspersonal hat. Aber es ist nicht einfach nur so, dass der jetzt halt Hauspersonal hat, sondern dieses Hauspersonal sind Seelen, die Abraham und Sarah gemacht haben. Es ist in der Mehrzahl. Hanefesh Asher Asubecharan, die sie gemacht haben. Darum bezieht das der Midrash auch auf beide und sagt, Sarah hat mehr die Frauen missioniert und Abraham hat mehr die Männer missioniert. Weil offensichtlich sind es beide, weil es in der Mehrzahl ist. Und mit diesem ganzen Tross, mit ihrem ganzen Hauspersonal, mit ihrem ganzen Gesinde, das kann jetzt schon ein ganzer Clan sein, der da unterwegs ist, aber jedenfalls selbstverständlich Abraham mit seiner Frau Nona und mit dem Neffen Lot, gehen sie Richtung in das Land Kanaan und sie kommen in das Land Kanaan. Und Abraham kommt hier einmal zu dem Ort Schrem. Schrem, das ist das heutige Nablus, beziehungsweise es gibt auch heute eine jüdische Siedlung Schrem gegenüber von Nablus, aber die arabische Stadt heißt Nablus. Ich nehme an, einige wissen, Nablus kommt von Neapolis. Nablus war die hellenistische Neustadt von Schrem und das hieß Neapolis, so wie Napoli. Und aus Neapolis wurde dann auf Arabisch Nablus, weil es im arabischen kein hartes P gibt, hat es ein weiches B. Und hier spricht Gott zu diesem Abraham und sagt, deine Nachkommen werde ich dieses Land geben. Und Abraham baut einen Altar für Hashem, der mit ihm da gerade gesprochen hat. Und er macht sich aber dann noch weiter auf den Weg und spannt dann sein Zelt auf zwischen Bethel und Ai. Diese Orte werden uns noch einmal interessieren. Es gibt hier eine Stadt, die heißt Bethel, die gibt es übrigens heute auch in Israel und das ist im Westjordanland. Und es gibt eine Stadt, die heißt Ai. Das sind irgendwelche kananitischen Ortschaften zu diesem Zeitpunkt. Und Abraham hat da sein Zelt in der Mitte dieser beiden Städte. Das ist, wir werden das noch brauchen, wenn wir über Lot sprechen, das ist, wenn man es in heutigen Terminologien ausdrückt, etwas nördlich von Jerusalem. Jerusalem gab es damals nicht, aber etwas nördlich von Jerusalem, in der Gegend von Ramallah. Dieses Bethel ist nicht weit von Ramallah. Und dann gibt es eine andere Stadt, die heißt Ai. Die ist ein bisschen wahrscheinlich näher beim Jordan und da dazwischen treibt sich Abraham jetzt herum. Also das ist durchaus noch die nördlichere Hälfte, aber der Süden des Nordens. Also wenn man in modernen Bezeichnungen das Land Israel in Judäa und Schamron unterteilt, dann ist er in Schamron im nördlichen Teil, aber im Süden des nördlichen Teils. Und er geht jetzt immer weiter gegen Süden. Er soll offensichtlich auch irgendwie dieses Land da mal einnehmen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil dieses Land wird von anderen Völkern und bewohnt und da gibt es diese kananitischen Stadtstaaten, aber er soll sich in diesem Land mal bewegen, um da überall hinzukommen. Abraham hat ja offensichtlich auch eine Aufgabe, zu verkünden, dass es einen Gott gibt, also das ist ganz gut, wenn er sich bewegt und hier nicht an einem Ort klebt, sondern da ein bisschen das Land auch durchstreicht. Und jetzt haben wir das erste große Problem, nämlich die Hungersnot. Das ist Vers 10, Kapitel 12, Vers 10, haben wir einen neuen Absatz. Da ist auch ein neuer Absatz. Es ist also jetzt auch nicht gesagt, ob hier Zeit dazwischen verstrichen ist. Also es liest sich so, kaum ist er in Kanaan angekommen, ist eine Hungersnot und er muss weiter. Es ist aber nicht ganz klar, wie viel Zeit hier verstrichen ist. Aber vom Atmosphärischen, wie es sich liest, ist das ja wohl eine Pointe, die man aufgreifen kann. Kaum ist er im Land, gibt es ein Problem. Ja, Moment mal, Gott hat ihm gesagt, er soll in dieses Land gehen. Und jetzt scheint es so zu sein, er ist dort angekommen, wo er hingehört. Und kaum etabliert er sich in dem Land und er ist übrigens übrigens noch nicht einmal so richtig überall gewesen. Ja? Kaum etabliert er sich in dem Land ein bisschen, gibt es eine Hungersnot und er hat keine andere Möglichkeit, als das Land wieder zu verlassen. Das ist eine der Prüfungen, eine dieser Versuchungen, denen Avram ausgesetzt wird hier. Also es war eine Hungersnot im Land, war hier auf Baaretz. Und Avram ging hinunter nach Ägypten, Lagur, Scham, um da zu verweilen. Wir wissen es aus der Pesach Haggadah, also man weiß es aus dem Studium von Bibel Hebräisch, aber wir kennen das aus der Pesach Haggadah. Lagur heißt wohnen und Lagur heißt im modernen Ivrit wohnen. Aber im biblischen Ivrit heißt Lagur wohnen im Sinne von ich verweile wo für eine gewisse Zeit. Er hält sich jetzt eine Zeit lang in Mitzrayim auf. Wir kennen das aus der Pesach Haggadah, wenn Jakob zitiert wird, dass er nach Mitzrayim geht, Lagur Scham, dort zu wohnen. Er will in Ägypten nicht sesshaft werden. Und auch hier, Avraham hat hier nicht vor, in Ägypten sesshaft zu werden, sondern ein zweites Mal Hungersnot. Ich meine, er ist einer, der hat Weidevieh, er braucht Weidefläche. Wenn Dürre ist, dann funktioniert das nicht. Also er muss wohin, wo sein Viehbestand weiden kann. Also geht er hinunter nach Ägypten. Weil die Hungersnot ist schwer im Land. Das deutet vielleicht auch ein bisschen darauf hin, er wäre nicht wegen einer Kleinigkeit gegangen. Ja? Wenn es nur darum geht, dass der Lebensunterhalt halt ein bisschen weniger ist als im letzten Jahr, dann hätte er das schon ausgehalten. Aber die Hungersnot ist schwer. Er muss rausgehen von dort. Er muss nach Ägypten gehen. Da haben wir jetzt diese entrische Geschichte mit Sarah. Wie sie hier an die Grenze kommen. Wie sie hier an die Grenze kommen, wo Ägypten beginnt sozusagen, da sagt Abraham zu Sarah, du bist doch eine Frau von schöner Erscheinung und wenn dich die Ägypter sehen und sagen, ah, das ist eine Frau, dann werden sie mich töten und deinetwegen dich werden sie leben lassen. Das dich werden sie leben lassen ist eine Phrase, die kennen wir übrigens von später, wenn Pharao sagt, man soll die Buben in den Fluss werfen und die Mädchen sollte leben lassen. Und dieses Leben lassen hat immer den Beigeschmack von zu einem gewissen Zweck, weil die Mädchen kann man als Frauen brauchen, während man die Burschen nicht brauchen kann sozusagen, die könnten gefährlich werden. Und hier auch, der Mann könnte entsorgt werden und die Frau wird dann irgendwo in einen Harem eingegliedert. Das ist doch das, was dann am Schluss passieren wird, trotz der Vorsichtsmaßnahmen. Und er sagt, sie soll sagen, sie ist eine Schwester. Und Pharao tut hier noch gar nichts, sondern wie Sarah dann gesehen wird und tatsächlich irgendwie eine besonders schöne Erscheinung ist, wird sie gleich in den Palast des Pharao gebracht. Und weil jetzt dieser Avraham eine Verbindung hat mit dem Palast des Pharao, das ist der Bruder von der Sarah, oder ein Verwandter von der Sarah irgendwie, und er hat eine Verbindung mit dem Königspalast, ist er jetzt wer? Und die Ägypter ehren ihn entsprechend und so kommt er zu vielen Geschenken und zu dem großen Reichtum. Jetzt gibt es natürlich die berühmte Frage, was hat sich Abraham hier gedacht? Es gibt eine ganz einfache Erklärung, nämlich, dass die ägyptische Gesellschaft halt tatsächlich moralisch ziemlich verworfen war und es gefährlich war. Es gefährlich war, eine zu attraktive Frau zu haben, weil die wird dann eingegliedert in irgendjemandes Haushalt. Das ist natürlich plausibel. Aber es gibt ja einen interessanten Midrasch, der das ein bisschen vertieft und den bringt auch Rashi. Und so wie Rashi es bringt, ist es ein bisschen erstaunlich. Es gibt ja einen Midrasch, den Rashi zitiert, wenn er sagt zu Avraham, wenn es Avraham zu Sarah sagt, schau, du bist doch schön und jetzt sag doch bitte, dass du meine Schwester bist. Dann gibt es einen Midrasch, der meint, wie sie da durch das Wasser von Nachal Mitzrayim gehen, des Baches Mitzrayim. Das ist übrigens nicht der Nil. Das ist ein Flussbett, dort wo Ägypten und der Gazastreifen aneinander grenzen. Ja? Wie sie durch dieses Wasser warten, hätte sie, weil man irgendwie, wenn man durch das Wasser geht, hebt man den Rock hoch, hat er einmal mehr von ihrem Körper bemerkt und findet, dass sie schön ist. Und dieser Midrasch wirft natürlich eine große Frage auf. Hat Abraham nie bemerkt, dass seine Frau gut ausschaut? Ich meine, was ist das für eine Ehe, wenn er nie bemerkt hat, dass sie schön ist? Und man kann das so erklären. Ich bin auf diese Erklärung übrigens einmal gekommen in einem anderen Zusammenhang, wo es sehr wohl um den Nil ging, nämlich um den Pharao im Buch Schmott, der die Mädchen in den Fluss werfen lässt, die Buben in den Fluss werfen lässt, Entschuldigung, die Mädchen leben lässt. Der Fluss in Ägypten ist bekannt als ein Symbol, also in der Tora bekannt als ein Symbol für eine materielle Verwertbarkeit. Wir sehen das sehr, sehr gut. Wir hatten das in Chumash Dvarim vor nicht allzu langer Zeit, in Parashat Re'ezes, glaube ich, wo Moshe zum Volk sagt, das Land Israel ist nicht so wie Ägypten, wo ihr aus dem Fluss, in dem ihr mit eurer Arbeitskraft aus dem Fluss etwas Produktives macht, die Nahrung erwerbt, sondern in Israel regnet es. Oder eben auch nicht, je nachdem, wie der liebe Gott will. Also der Fluss kann hier verstanden werden in diesem Midrash als ein Symbol für eine materielle Verwertbarkeit. Und die Pointe ist, dass Abraham die Sarah einfach nie so angeschaut hat. Nicht, dass er seine Frau nicht gekannt hat, ja, sondern dass er nie darauf geachtet hat, dass Sarah eine attraktive Erscheinung ist, die man irgendwie materiell verwerten kann, im Sinn so eine schöne Frau als ein Statussymbol oder was auch immer, ja. Das war nicht das, was ihn interessiert hat an seiner Frau. Ihn hat das, die Persönlichkeit von ihr interessiert. Er hat ihr Wesen interessiert und nicht irgendwie das Optische, oder was kann ich aus der machen, ja. Wie kann ich sie investieren, um aus ihr Kapital zu schlagen? Das waren nicht die Fragen, die er hatte. Und jetzt kommen sie in diese ägyptische Gesellschaft, die aber genau so tickt. Und er sieht plötzlich, hoppala, das ist gefährlich, weil die Ägypter werden das so sehen. Die werden Sarah so sehen als eine Frau, aus der kann man was machen. Das Ganze geschieht dann auch und Pharao ist dann grantig und schickt den Abraham weg. In der Zwischenzeit ist Abraham aber relativ reich geworden. Das ist insofern eine Vorbotschaft für später, dass die Bnei Israel später auch aus Ägyptenreich ausziehen werden. So soll auch Abraham, noch wohlhabender, als er vorher eh schon war, aus Ägypten rausgehen. Und jetzt kommen wir dorthin, wo wir uns ein bisschen näher aufhalten werden. Nämlich, er geht jetzt aus Ägypten raus. Schauen wir mal, bei welcher Versnummer wir hier... Ja, es gibt ja ein Kapitel 13. Das Interessante ist, hier ist kein Absatz im hebräischen Text. Ich werde darauf noch kommen. Aber es fängt eine neue Kapitelnummer an in der modernen Zählung. Es gibt ein Kapitel 13, 13.1. Aber wir behalten im Hinterkopf, die Geschichte hat hier eigentlich keine Unterbrechung. Da ist kein Absatz. Vayal Avram Mimitzrayim, Huve Ishto, Vechol Ashalo, Velot Imo, Hanekba. Es gehen hinauf Avram von Ägypten, er und seine Frau und alles, was ihm gehört und Lot mit ihm, Richtung Negev. Nekba könnte theoretisch Süden heißen, weil Negev wird im biblischen Text auch für Süden verwendet. Hier ist es aber der Süden von Erz Israel, also tatsächlich der Negev, die Negev-Wüste. Sonst ergibt es keinen Sinn. Ja? Wenn man von Ägypten nach Süden geht, ist im Sudan und das ist offensichtlich nicht der Fall. Also Nekba heißt hier in den Negev. Und Avram kaved meod bamikne bakesef uvasahav. Avram ist jetzt, in Ägypten ist er ziemlich reich geworden durch dieses nahe Verhältnis mit dem Hof, war er ja wer, ist er ziemlich reich geworden und er ist jetzt schwer begütert an Herden, an Silber und an Gold. Okay, und jetzt gehen sie sozusagen wieder zurück, wo sie gewesen sind. Das ist ein bisschen symmetrisch. Wir hatten, Abraham kam, war in Schrem, dann war er dort in Bet-El, in der Nähe von Bet-El, zwischen Bet-El und Ai. Und dann sind sie hinuntergegangen nach Ägypten und jetzt geht er eigentlich wieder hinauf. Ja? Und sie kommen wieder hinauf, die früheren Wege, von Süden bis nach Bet-El, bis zu dem Ort, wo sein Zelt vorher gewesen ist, zwischen Bet-El und Ai. Also das ist irgendwie so das Abraham-Hauptquartier schon mal gewesen. Dort lässt er sich wieder nieder. Und da hat er ja einen Altar gebaut. Zu diesem Altar kommen sie wieder zurück. Also wir haben hier wieder so eine symmetrische Struktur im Text. Das kennen wir, dass manchmal der Text das danach eine symmetrische Struktur hat. Hier kommen sie wieder zu dem Altar zurück, den er am Anfang gebaut hat. Und Lot ging ja auch mit Abraham. Und er hat auch Schafe, Rinder und Zelte. Und da gibt es jetzt ein Problem. Das Land kann sie gemeinsam nicht tragen. Ihr Vermögen ist groß, so kommen sie nicht zusammen. Und es entsteht Streit zwischen den Hirten, eigentlich nicht zwischen Abraham und Lot. Man kann sich vorstellen, Abraham wäre nicht der Typ gewesen, der mit Lot einen Streit macht. Aber zwischen den Hirten aus der Herde Abrahams und der Herde Lots entsteht Streit. Und da ist ja der Knaaniter im Land. Wieso steht das hier? Das wissen wir eigentlich. Wieso steht das hier extra? Eine Möglichkeit, den Satz so zu lesen, ist, dass es gegenüber den Knaanitern besonders schlecht ausgeschaut hätte. Wenn Abraham und Lot einen Streit haben, eigentlich hat Abraham ein Projekt in dem Land, Einfluss zu nehmen, einen Monotheismus zu verkünden, und rundherum sind diese knanitischen Ortschaften, und wenn es sich bei denen herumspricht, im Haus Abraham und Lot, die haben da interne Kriege, das ist ja kein gutes Image. Also, wie schaut das aus, wenn es da Streit gibt, im Angesicht der Umgebung, die man eigentlich positiv beeinflussen sollte? Und so sagt also Abraham zu Lot, das ist jetzt Vers 8, Kapitel 13, Vers 8, es soll doch kein Zwiespalt sein zwischen uns und zwischen meinen und deinen Hirten auch nicht, denn wir sind ja schließlich verwandt. Er sagt Achim, Brüder, also Achim meint hier im emotionalen Sinn Brüder, weil es ist sein Neffe, nicht sein Bruder im biologischen Sinn. Und er sagt jetzt in Vers 9, schau, lieber Lot, such das aus. Hallo, chol haaretz lefanecha, hippared na me alai, im hasmol, ve emina, ve im hayamin, ve asmila. Das ganze Land ist vor dir, trenne dich du von mir so, dass wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts, und wenn du nach rechts gehst, gehe ich links. Also Abraham ist ja großzügig und lässt den Lot aussuchen. Irgendwie könnte sein, dass Abraham das Gefühl hat, Lot ist schon derjenige, der wird jetzt nicht so ganz glücklich sein, wenn man ihm was aufnötigt, er soll sich aussuchen. Und Abraham nimmt das, was überbleibt. Abraham hat offensichtlich das Gottvertrauen, dass das schon passen wird. Und Lot kann sich jetzt aussuchen. Und dann haben wir in Vers 10, dass Lot seine Augen erhebt und er schaut. Und er sieht den ganzen Kikar HaYarden, den Platz des Jordan. Ich übersetze das mal völlig wörtlich. Wir werden gleich schauen, wo das ist. Kihula Mashke, dass die zur Gänze getränkt ist. Lifnei Shachet Hashem, bevor Hashem zerstört hat, Sodom und Amora. Hier wird schon vorweggenommen, hier rechnet die Tora damit, dass wir den Text nachher lesen. Hier wird schon vorweggenommen, dass Sodom und Amora zu dem Zeitpunkt, wo wir das lesen, nicht mehr existieren. Aber zur Zeitpunkt der Gabe der Tora hat Sodom und Amora auch nicht mehr existiert. Aber hier gab es Sodom und Amora noch. Und es ist wie ein Garten Gottes. Keeretz Mitzrayim, wie das Land Mitzrayim, bis nach Zoar. Und Lot wählt sich dort diese Talebene des Jordan, und Lot zieht hier von Osten ab und sie trennen sich einer vom anderen. Okay, jetzt wenn wir genau schauen, passiert hier etwas ganz, ganz etwas Ernstes. Der Text deutet das nur an, aber wenn wir genau lesen, dann macht Lot nicht das, was Abraham vorschlägt. Abraham hat gesagt, gehst du rechts, gehst du links, such das aus und ich nehme die andere Hälfte. Und Lot nimmt dann Kikar HaYarden. Jetzt, wo ist das, was Abraham vorschlägt? Die Übersetzung des Targum Onkelos übersetzt hier links und rechts mit Norden und Süden, was ziemlich plausibel ist, weil sie sind ja dort in dieser Gegend, wo heute Ramallah wäre. Und wenn sie sich aufteilen, das Land, dann geht einer südwärts und einer nordwärts. Ich habe ursprünglich, bevor ich diese aramäische Übersetzung vom Onkelos angeschaut habe, habe ich eher ein anderes Bild gehabt, das aber weniger schlüssig ist, um ehrlich zu sein. Nämlich, sie gehen ja von Süden nach Norden, die war der Weg. Sie sind von Ägypten raufgekommen, sie gehen von Süden nach Norden. Und möglicherweise hätte ich gedacht, sie gehen vielleicht noch weiter nördlich, weil Abraham war ja auch mal in Schrem. Und dann wäre es so, dass sie sich jetzt die Gegend von Shomron, also die Gegend rund um das heutige Nablus, die teilen sie sich irgendwie auf, einer geht links, einer geht rechts. Auch in diesem Fall sprechen wir nicht von dem, was Lot dann macht. Also in beiden Fällen kommt dasselbe raus. Aber in Wirklichkeit ist, wenn man sich überlegt, wie Abraham und Lot gegangen sind, dann ist das durchaus sehr, sehr schlüssig, dass sie zugekommen sind, dass die Richtungen, die er schaut, wenn er rechts und links sagt, er schaut eigentlich hinunter in die Ebene. Oder sie kommen von der Ebene und er schaut hinauf in das Gebirgsland. Also ist rechts und links der nördliche oder der südliche Teil. Also Lot kann sich jetzt nehmen Judäa und Schomron oder umgekehrt. Das ist was Abraham vorschlägt. Und Lot macht ganz etwas anderes. Lot dreht sich sozusagen, schaut nicht rechts oder links, sondern dreht sich nach hinten herum und schaut hinunter und sieht die Jordanebene. Dieses Kikar HaYarden ist jener Teil, wo das Jordantal breiter wird, bevor es das Yam HaMelach bildet. Also modern gesprochen die Ebene so vor Jericho. Dort, wo der Jordan ist, weiter oben ein bisschen schmäler und wird das Jordantal wird dann etwas breiter, bevor sich das Salzmeer bildet, bevor sich das Yam HaMelach bildet. Dort, wo heute Jericho ist, da ist so eine recht eine Ebene, bevor dann der Fluss in dieses Salzmeer mündet. Das ist Kikar HaYarden. Und dort waren diese Städte Sdom und Amora. Und was er hier sieht, das müssen wir uns in der Szene jetzt auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. In der Szene, er hat erhoben seine Augen und er sah den ganzen Kikar HaYarden. Das ist zur Gänze getränkt, bevor Hashem zerstört hat, Sdom und Amora, Kegan Hashem, wie ein Garten Hashems. Das klingt ein bisschen nach Gan Eden, ein Garten Gottes. Ke Eretz Mitzrayim, wie das Land Mitzrayim. Lot sucht hier etwas, oder sieht hier etwas, das erinnert ihn an was er in Ägypten gesehen hat. Da gibt es ein Flussbett. Dieses Flussbett, das ist getränkt von dem Fluss. Das geht so wie in Ägypten. Da gibt es in der Mitte einen Fluss und man kann irgendwelche Kanäle machen. Dort wird getränkt von diesem Flusswasser. Das ist das, was er in Ägypten gesehen hat. Und er hat dieses Bild von einem Garten Gottes, wo man vielleicht nicht so hart arbeiten muss, wo die Früchte wachsen und man sich pflücken kann. Das ist das Bild, das er hat. Auf die Idee war Abraham überhaupt nicht gekommen. Abraham spricht das gar nicht an. Abraham sagt, wir sind ja in den Bergen von Judäa und Schomron und du nimmst da entweder den einen Teil oder den anderen Teil. Und er erwartet, dass sie beide mehr oder weniger das Gleiche machen werden, die gleichen Wege gehen werden, aber halt einer links, einer rechts, weil sie mehr Land brauchen. Für Abraham war das, wir müssen uns ausbreiten, weil wir haben so viel Vieh, dass wir mehr Land brauchen und nicht diese Städte da unten im Jordantal. Und Lot nimmt da so ganz etwas anderes als Abraham. Also hier ist ein Punkt, wo Lot sich von Abraham nicht nur rein physisch trennt, sondern vor allem auch in seiner Einstellung sich getrennt hat. Und wir sehen, dass Lot hier eine Einstellung mitgenommen hat aus seinem Aufenthalt in Ägypten. Sie waren ja gerade in Ägypten. Und darum habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass dort, wo das Kapitel 13 anfängt, in Wirklichkeit kein Absatz im Text ist. Das ist eine Geschichte. Wenn Lot mit dem Abraham aus Ägypten rauskommt, dann hat er zu viel Ägypten gehabt. Ja, er hat zu viel Ägypten im Kopf. Und jetzt sieht er etwas, wo er sich denkt, das ist so wie Mitzrayim. Hohe Technologie, entwickelte Kultur, Reichtum, sowas wie in Mitzrayim kann man dort haben. Dort will ich hingehen und nicht mit dem Abraham da in Schomron herumspazieren. Also Lot trennt sich ja von ihm auch emotional und in einer Einstellung. Und wenn wir genau schauen den Text, dann ist das auch in einigen Details da. Wir hatten nämlich, wie sie rausgegangen sind, in Vers 13,1, haben wir stehen, dass Lot mit ihm geht, ja? Und da steht, Bayer al-Avram Mitzrayim, Avram geht hinauf von Ägypten, Huwe Ishto, er und seine Frau, Bechol Asherlo und alles, was ihm gehört, Velot Imo, Lot mit ihm, mit dem hebräischen Wort im. Und wenn wir schauen in Vers 10 müsste es sein, wenn ich nicht falsch bin. Nein, ist es nicht. Aber es kommt hier die Stelle, wo Lot et Abraham ist. Nicht mehr im, sondern et. Und wir haben das einmal besprochen im Zusammenhang mit Bilam. Wir haben das besprochen im Zusammenhang mit Bilam, dass Im bedeutet mit und Et kann auch mit bedeuten. Aber Im ist eine stärkere Verbindung. Das Wort Im ist eine Verbindung, wo man wirklich das Gleiche will. Und wenn ich sage, jemand geht mit jemandem mit dem hebräischen Wort Et, dann ist es, man geht halt auf den gleichen Weg und muss nicht unbedingt mehr miteinander zu tun haben. Also hier hat sich Lot anscheinend unter dem Einfluss des Ägyptenaufenthalts ein bisschen von Abraham entfremdet. Er will jetzt nicht erst etwas Böses. Lot ist jetzt nicht irgendwie ein Verbrecher geworden, gar nicht. Wir wissen, am Schluss ist Lot immer noch so weit ein Zadik, dass er aus Sodom gerettet werden muss. Also er kann ja so schlecht nicht gewesen sein. Aber die Versuchung von einem Lebensunterhalt, der ein bisschen leichter ist und wo das größere Geld ist und wo diese hochentwickelten Städte sind, wo es vielleicht noch ein bisschen Hochkultur gibt, das interessiert ihn vielleicht ein bisschen zu viel. Und es steht ja dann auch am Ende von Vers 11, dass sie sich trennten. Und interessanterweise steht das am Ende von Vers 11. Also zunächst einmal, wie Abraham den Vorschlag macht, ist das keine Trennung. Aber das, was Lot da macht, das ist eine Trennung. Okay. Ich muss aufpassen, nicht alles zu vertiefen, damit wir mit der Zeit durchkommen. Jetzt ist es so, dass Abraham im Land Kanaan geblieben ist, während Lot in diese Talebene hineingeht. Und in Vers 12 gibt es dann diese Formulierung am Ende von Vers 12, weil Ehal at Sodom, er zeltete bis Sodom. Also zunächst einmal ist er nicht in Sodom, weil die hätten noch nicht auf ihn gewartet, es anzunehmen, sondern er ist ja nach wie vor ein Halbnomade mit einer Herde. Und da ist er jetzt in der Umgebung von Sodom und anscheinend geht es ihm da gut. Okay, das war es jetzt vorerst einmal. Und Gott spricht dann zu Abraham, wenn Lot sich von ihm getrennt hat. Warum spricht jetzt Gott zu Abraham? Gott hat schon zu Abraham gesagt, ich gebe deine Nachkommen in dieses Land. Lot hat sich jetzt abgesondert. Und jetzt könnte man meinen, okay, wer kriegt jetzt das Erbe wirklich, Abraham oder Lot? Ja? Also spricht Gott wieder zu Abraham und sagt, du bist derjenige. Nicht der Lot, der ist jetzt ausgeschieden, sorry. Wir werden den Lot aber gleich wieder treffen. Sondern lieber Abraham, du bist derjenige, der dieses Land bekommen wird. Und da ist auch die Aufforderung, glaube ich, noch weiter südlich zu gehen. Ja, da ist noch die Aufforderung, dass Abraham weiter südlich gehen soll. Und so kommt dann Abraham in Vers 18, das ist noch das Ende von Kapitel 13, Vers 18, ist Abraham dann in den Hainen von Mamre. Mamre ist möglicherweise der Name von einer Person, der das Land beherrscht hat, ein Emoriter. Und das ist in Hebron. Und dort baut jetzt Abraham einen Altar. Hiermit haben wir, dass Abraham im Lauf seiner Zeit bis jetzt bereits das Land so ein bisschen ausgespannt hat, dass dann das Land seiner Nachkommen werden soll. Er war oben in Schrem im Norden, dann war er in der Mitte, in dieser Gegend zwischen Bet-El und Ai, das ist eher in der Mitte, und jetzt ist er in Hebron im Süden. Also Abraham hat hier jetzt irgendwie so das ganze Hochland ausgesponnen. Und jetzt kommt das Neue. Hier ist auch ein Absatz. Es kann gleich sein, dass hier auch mehr Zeit vergeht. Und jetzt kommt etwas Neues, nämlich Kapitel 14,1, hier ist auch im hebräischen Text ein Absatz. Jetzt kommen vier Könige, die gegen fünf kananitische Könige einen Krieg führen. Diese vier Könige sind an sich interessant, wenn man sich das genauer anschaut. Einer davon ist der König von Shinar. Shinar ist der Süden von Mesopotamien. Später im Tanach gibt es eine gewisse Gleichsetzung zwischen Shinar und Babylon. Aber hier gibt es noch kein Babylon. Aber dort, wo später mal Babel sein wird, im Süden Mesopotamiens Shinar. Und es kommt auch vor, gerade der ist der wichtigste, ein gewisser Kedar Laomer, König von Elam. Das ist bereits auf der Seite, wo heute der Iran wäre, jenseits des persischen Meerbusens, auf der persischen Seite. Die anderen sind nicht so eindeutig geografisch zuordnenbar, aber vier Könige aus dieser Region, die da irgendwelche Reiche beherrschen. Und die haben einen Krieg gegen 5 knanitische Könige. Interessanterweise sind das völlig verschiedene politische Systeme, weil diese knanitischen Könige sind Stadtstaaten. Und der König von Shinar oder der König von Elam, die beherrschen da schon gewisse Reiche, die sich auch ausdehnen wollen, offensichtlich, sonst gibt es nicht den Krieg. Und wir lesen, dieser König von Elam insbesondere, der eine ist da der Führende anscheinend, der Kedala Omer, dem waren diese 5 knanitischen Städte tributpflichtig, also Sdom und Amora und 3 kleinere Städte, waren dem tributpflichtig und haben dann Revolution gemacht. Wir haben das in Vers 4. In Vers 4 haben sie 12 Jahre dem Kedala Omer gedient. Also gedient heißt meistens, dass man irgendwelche Abgaben abliefert. Ja? Und im 14. Jahr machen sie aber einen Aufstand. Im 13. Jahr machen sie einen Aufstand und im 14. Jahr kommt dann die Armee, die dieser Kedala Omer hat, vereinigt mit den anderen Verbündeten, mit Shinar und den anderen beiden und wollen da jetzt dieses Land wieder unterwerfen. Und das gelingt ihnen auch. Das gelingt ihnen auch. Es gibt da, sie nehmen einige Orte ein und diese 5 Stadtstaaten versuchen dann Widerstand zu leisten. Da gibt es dann eine Episode, wo dieses Tal der Äcker in Vers 10, Kapitel 14, Vers 10, ein Emekasadim, ein Tal der Äcker, also ein Tal, in dem es viel Felder gegeben hat, das ist voll mit Lehmbrunnen und die Könige von Sdom und Amora, die purzeln da hinein, wie sie fliehen und die anderen fliehen in das Gebirge und die über die gewinnende Macht, diese 4 Könige, die da die Invasoren sind, die nehmen jetzt alles Bewegliche von Sdom und Amora mit, das ist in Vers 11, auch sämtlichen Speisevorrat nehmen sie mit, das ist immer sehr wichtig und sie nehmen auch den Lot gefangen, weil der war ein Einwohner von Sdom. Hier sehen wir eine Entwicklung bei Lot. Wir haben vorhin gesehen, der Lot weidet, er zeltet, er weidet in der Gegend von Sdom. Hier ist er bereits ein Yoshef Sdom. Hier ist er ein Einwohner von Sdom. Also Lot war zunächst einmal nahe bei Sdom und jetzt ist er aber schon ein Bürger von Sdom, ein Einwohner von Sdom geworden. Und zwar Yoshef, er ist ansässig geworden, er will dort bleiben. Ne? Und weil das jetzt passiert ist, dass Lot gefangen genommen wurde, nimmt Abraham, wie er davon erfährt, in Vers 14, seine Leute, 318 klingt nicht viel gegen eine größere Armee, und verfolgt die bis hinauf nach Dan, also das ganze, was später Land Israel sein wird, das ganze Land Israel befreit er von diesen Invasoren und bringt den Lot also wieder zurück. Da gibt es dann die Situation am Ende dieser Episode, dass der König von Sdom dem Abraham eine Art von Bündnis anbietet und Abraham sagt, nein, ich nehme von euch nichts. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und dann, das ist dann in Vers 21, 22, ja, wo Abraham zum König von Sdom sagt, ich nehme von euch nicht einmal den Faden eines Schuhbandes, also damit ihr nicht sagen könnt, ich habe den Abraham reich gemacht. Also Abraham distanziert sich da sehr von diesen knanitischen Königen. Und damit ist die Geschichte aus. Wir kommen nachher, ich muss jetzt schon zum Ende kommen, wir kommen nachher zu der Situation, dass Gott dem Abraham erscheinen wird in diesem berühmten Bund zwischen den Stücken, dem Brit Ben Haptarim, das haben wir vorher sehr ausführlich besprochen, weil Abraham jetzt wieder einen Grund hat zu sorgen, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Versprechen, das Gott gegeben hat. Also ich habe gesagt, Parashat Lech Lecha hat sehr stark das Motiv des Bundes. Aber was uns heute hier interessiert, ist ja der Lot. Und hier passiert etwas. Hier ist etwas passiert, was eigentlich nur zwischen den Zeilen steht. Nämlich, Abraham hat den Lot befreit. Die knanitischen Könige waren dem Abraham eigentlich relativ wurscht. Er hat mit dieser ganzen Talebene da unten ja gar nichts zu tun. Wir haben gerade vorhin gesehen, Abraham wäre nicht einmal auf die Idee gekommen, dass Lot dorthin gehen will. Das ist überhaupt nicht seins. Er hat mit denen ja nichts zu tun. Er hat diesen ganzen Krieg gemacht, dass er die Invasoren rausgeworfen hat aus dem Land mit seinen Mannen, um den Lot zu befreien. Also eigentlich hätte Lot jetzt eine super tolle, gute Gelegenheit, zu Abraham zurückzukommen. Und zu sagen, das mit Tom war vielleicht doch nicht so ganz. Oder einfach wieder mehr Kontakt mit Abraham zu haben. Ist aber nicht. Es ist eine absolute Funkstille. Es ist ein völliges Schweigen, was mit dem Lot jetzt passiert. Wir wissen, in der nächsten Parascha werden wir es lesen, dass Lot weiterhin in Sodom bleibt. Das steht ja nicht einmal. Hier ist absolutes Schweigen, was Lot macht. Ne? Aber eigentlich wäre das eine Gelegenheit für Lot gewesen. Und was wir hier sehen, ist etwas, das in der Tora immer wieder sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass Menschen zweite und dritte Gelegenheiten bekommen. Lot ist einmal, hat sich einmal von Abraham getrennt. Und wir haben gesehen, da hat er seine Einstellung auch so entwickelt, dass er nicht mehr auf derselben Linie lag wie Abraham. Aber hier hätte er eine Gelegenheit, mit Abraham wieder zusammenzukommen. Sogar eine sehr spektakuläre Gelegenheit. Tut er nicht, er nützt diese Gelegenheit nicht. Er wird eine dritte Gelegenheit haben in der Parascha der nächsten Woche. Bei der Zerstörung von Sodom wird er eine dritte Gelegenheit haben, die er auch nicht nützt. Aber was wir hier sehen, ist nicht nur, dass Lot die Gelegenheit nicht genutzt hat, sondern wir sehen hier auch, dass Lot diese Gelegenheit bekommen hat vom lieben Gott. Also davon, dass ein Mensch einmal falsch abgebogen ist im Leben, ist es nicht so, dass das jetzt alles war. Wir sehen allerdings in dieser Geschichte auch, dass Lot sich durch das Falschabbiegen sich dann in der falschen Gesellschaft auch verfestigt hat. Wir haben gesehen, zuerst hat er geweidet in der Nähe von Sodom und dann ist er plötzlich ein Ansässiger von Sodom. Also das Falschabbiegen kann schon dazu führen, dass man dann dort auch zu gut verwurzelt ist. Aber Gott lässt ihm da eine Gelegenheit, wieder mit Abraham zusammenzukommen. Nur Lot nützt diese Gelegenheit nicht. Wir werden das nächstes Mal vertiefen, weil nächstes Mal bei der Zerstörung von Sodom wird wieder Lot vorkommen. Was jetzt allerdings in dieser Parascha ist, der Schluss dieser Parascha ist, dass der berühmte Bund zwischen den Stücken, den haben wir voriges Mal besprochen, und dann ist Parascha Lech Lecha noch sehr ausführlich, nämlich mit der Frage, okay, was jetzt? Wenn es Lot nicht ist, wer ist der Nachkomme? Und wir werden den Versuch haben mit Hagar und Ishmael. Und am Ende von Parashat Lech Lecha zeichnet sich dann aber ab, dass das Projekt Hagar und Ishmael auch nicht das Richtige ist, sondern dass ein Kind von Sarah kommen muss. Also das ist das, was dann in dieser Parashat das weitere Thema ist. Wer wird der Erbe Abrahams? Abraham hat jetzt einen super Job gemacht, aber wie geht's dann weiter? Gut, ich bin mit meiner Zeit zu Ende.